Wo der Markus am Anfang das erzählt hat mit dieser Kerze, wo Frieden heisst, ist das für schon ein guter Übergang eigentlich gewesen oder auch eine Einleitung zu den Gedanken, zu der Predigt, die ich habe. Unsere Kommunikationsleute in Zürich haben mich nämlich gefragt, ob ich auf die Weihnacht hin nicht würde ein Video machen. Und das Thema ist eigentlich genau das, die Frage, wie können wir Weihnacht feiern, wenn wir in die Welt schauen und all das Schreckliche sehen. Ich habe ja gesagt zu so einem kurzen Video, 3 Minuten, und bin wieder am Bewegen von diesen Gedanken in Kopf und Herz. Und dabei ist mir bewusst geworden, es geht natürlich nicht nur um Weihnachten. Ich glaube auch im Blick auf Advent können wir die genau gleiche Frage stellen. Wie können wir Advent feiern, wo wir das Kommen von Gott in Christus in die Welt und in unser Leben erwarten? Wie können wir das feiern, wenn wir wissen, was alles passiert im Moment in dieser Welt. Ja, in welcher Haltung feiern wir Advent? Und ich bin auf das Buch Micha gestossen, und zwar konkret auf einen Abschnitt Ende Kapitel 4 mit dem Vers 14 und dann bis zum Vers 5 im 5. Kapitel. Und den Abschnitt wollte ich lesen. Micha 4, 14 bis 5, 5. Jetzt ritze dir Wunden, Tochter der Schnittwunde. Denn die Belagerer haben uns eingeschlossen. Sie kommen mit dem Stock und schlagen zu dem Herrscher Israels mitten ins Gesicht. Du aber, Bethlehem Ephrata, bist zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Seine Herkunft steht von Anfang an fest. Darum wird die Not nur so lange anhalten, bis eine Frau das Kind zur Welt gebracht hat. Dann wird er in Israel. Er wird auftreten und sein Volk weiden. Dazu gibt ihm der Herr die Kraft und die Macht. Sie liegt in dem Namen des Herrn, seines Gottes. Dann wird man wieder sicher im Land wohnen können, denn seine Macht reicht bis zum Rand der Welt. Er wird sich für den Frieden stark machen. Und wenn die Assyrer in unser Land einfallen und unseren Boden betreten, dann wollen wir gegen sie 7 Herrscher aufstellen und 8 Bundesgenossen, die uns schützen. Die machen das Land Assyrien mit dem Schwert nieder und das Land Nimrods mit gezückter Waffe. So wird er die Rettung vor den Assyrern vollziehen. Das wird geschehen, wenn sie in unser Land einfallen und unser Gebiet betreten. Amen. In diesem Textabschnitt entdecke ich auf die Frage, wie wir Gottes Advent können feiern oder können uns darauf vorbereiten, 3 Kennzeichen für so eine adventliche Haltung. Nämlich trauernd, hoffnungsvoll und friedenstiftend. Jetzt habe ich mein Ding vergessen. Danke. Ja, genau. Ich gehe so ein bisschen Schritt für Schritt durch diesen Abschnitt durch. Ein paar Erklärungen zum Verständnis von diesem Vers 14. Sich Wunden ritzen. Das war damals in Israel Teil eines Trauerrituals. Der Micha fordert also auf, zu trauern. Tochter der Schnittwunde. Gemeint und angesprochen ist hier Jerusalem. Das heisst Bewohnerinnen und Bewohner, die auf diese Art und Weise eben trauern. Wir befinden uns hier im Jahr rund um so 587 vor Christus, also in dieser Zeit von der Belagerung und Zerstörung von Jerusalem durch die Babylonier. Und der Herrscher Israels, der wird hier, so wird es beschrieben, ganz besonders schmachvoll demütigt und erniedrigt. Ein König mit einem Stock ins Gesicht schlagen, das ist etwas Schlimmste, was man sich hätte vorstellen können im Blick auf einen König. Und damit, glaube ich, ist so ein bisschen die damalige Situation skizziert. Ein gefangenes Volk, ein demütigter König, ein katastrophal desolater Zustand und ein Tiefpunkt in der Geschichte von Gottes Volk. Kollektive Trauer, das ist die angemessene Reaktion. Und dazu fordert Micha auf. Und die Weltsituation und wir heute. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten mit all dem unerträglichen Leid, dazu all die anderen schrecklichen Ereignisse auf dieser Welt. Sie machen zum einen sichtbar, zu was der Mensch fähig ist. Und zum anderen, wie hilflos und ohnmächtig er ist im Finden von Ausweg aus dieser Situation. Oder das andere Beispiel, Klimakrise, zu einem schönen Teil Menschen gemacht. Viele, vor allem jüngere Menschen, macht die Zukunft Angst. Aber Lösungen sind keine in Sicht. Nicht einmal der ernsthafte Wille von denen, die die Mittel und die Möglichkeiten hätten. Ich höre bei diesen zwei Beispielen. Für das können wir in den Medien genug lesen und schauen. Und ich vermute, dass ihr alle hier im Bild seid. Der Prophet fordert seine damaligen Hörerinnen und Hörer auf, zu trauern. Gemeinsam zu trauern. Was bedeutet zu trauern? Trauern meint auch ja nicht einfach ein Gefühl von Traurigkeit. Trauern ist ein aktiver Umgang mit Ereignissen, wo Angst, Verunsicherung und eine innere Leere auslösen. Natürlich der Verlust von einem lieben Menschen. Aber zum Beispiel eben auch der Verlust von der Gewissheit, wenn wir an uns denken, hier in Europa in Zukunft in Frieden können zu leben. Oder der Verlust von der Gewissheit, dass unsere Schöpfung auch in 50 oder 100 Jahren ein lebenswertes Leben möglich macht. Ein anderer Auslöser kann aber auch eine Erkenntnis sein. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass die Menschen schlicht nicht fähig oder nicht willens sind, ihre Macht für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Ich denke, das ist etwas, was wir noch und noch beobachten können. Oder die Erkenntnis, dass wir selber scheitern. Zum Beispiel am Anspruch der Liebe und vor Gott und Menschen schuldig werden. Trauer hilft, die Angst, Verunsicherung und Leere zu bewältigen. Sie meint eine Art der Wechsel zwischen dazu auf Distanz gehen, auf der einen Seite, und sich damit konfrontieren, auf der anderen Seite. Ich glaube, es braucht wirklich beides. Ab und zu müssen wir auf Abstand gehen, wenn wir es nicht möchten, wenn wir uns ständig dem Negativen würden aussetzen, wir würden krank. Und auf der anderen Seite dürfen wir es aber auch nicht einfach übersehen und verdrängen. Auch das würde uns krank machen. Und darum ist es nötig, sich immer wieder darauf einzulassen und zu konfrontieren, auch emotional. Mal also Distanz, mal Konfrontation. Dieser Wechsel ermöglicht eine, glaube ich, gesunde Auseinandersetzung und Bewältigung von Angst, Verunsicherung und Leere. Ein Beispiel im Blick auf den Ukraine-Krieg. Wir müssen nicht beständig alle Bilder und Nachrichten in uns aufnehmen. Ich glaube, das wäre nicht gut. Aber sich hin und wieder die Situation, das Leid bewusst zu machen, ist auch nötig. Trauer hilft so zu einer veränderten, reiferen Beziehung zu unserer Umwelt. Zu den Geschehnissen in dieser Welt, zu unseren Mitmenschen, zu uns selber und ich glaube auch zu Gott. Im Trauer lernen wir, der Mensch ist einfach schreckliche Realität ins Gesicht zu schauen, ohne sich von ihr zu überwältigen. Trauer befähigt uns, handlungsfähig zu bleiben und Situationen oder das eigene Verhalten anfangen zu verändern. Auch das erlebe ich jetzt in unserer Zentralkonferenz, gerade auch in den Ländern im Osten, Polen oder Rumänien, wo ganz stark in dieser Arbeit involviert sind mit den Geflüchteten aus der Ukraine, wo ja Hunderttausende zu ihnen gekommen sind. Und wie auf eine gute, reife Art sich auf die Not einlösen und dort machen, was ihnen möglich ist. Mit Unterstützung natürlich von ganz vielen Orten, aber dort, wie der Weg gefunden haben, sich nicht zu überwältigen und das zu machen, was möglich ist. Insofern geschieht durch die Trauer also auch eine Wende zum Guten und ist eine Quelle vom Trost und von der Hoffnung. Klagepsalmen nehmen das an mancher Stelle auf. Dort ist das spürbar und lesbar. Und vielleicht hat auch Jesus das vor Augen gehabt, als er gesagt hat, glücklich sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Eine Wende zum Hoffnungsvollen macht jedenfalls auch der Prophet Micha. Und wir kommen zum zweiten Kennzeichen von einer adventlichen Haltung, hoffnungsvoll. Das wollte ich nicht. Ja, genau, danke. Ein neuer Herrscher wird angekündigt. Aus Bethlehem, Ephrata, einem kleinen Nest wird er kommen. Am Geburtsort vom König David. Ephrata bezeichnet den Herkunftsort der Ephratiter. Der Vater von David, der Isai, war so ein Ephratiter. Der künftige Herrscher, der hier angekündigt wird, kommt also nicht wie seine Vorgänger aus der Jerusalemer Königsdynastie. Dort, wo um 1000 vor Christus schon mal eine grosse Geschichte angefangen hat, mit dem Hirtenbub, dem kleinsten von Isai, dem David, dort wird wieder eine grosse Geschichte anfangen. Gott plant eine neue, aber aus dem alten Wurzelstock sprost wieder ein neuer Trieb. Grosses fängt bei Gott klein und unscheinbar an. Man könnte sagen, dass das bei Gott Programm ist. Und so erstaunt es nicht, dass er, um Mensch zu werden, das kleine, unbedeutende Bethlehem und dort eine Notunterkunft, einen Stall, ausgesucht hat. Und es überrascht auch nicht, dass ausgerechnet Hirten, eine Menschengruppe, die jetzt aber gerade gar nichts gegolten hat in der Gesellschaft, die Ersten gewesen sind, die ersten Besucher und dann auch die ersten Botschafter von der Weihnachtsbotschaft. Auch bei Jesus ist die Liebe zum Geringen Programm. Im Mittelpunkt von seiner Aufmerksamkeit und Fürsorge sind die Kleinen gestanden. Die ohne Einfluss und Lobby. Sozial Schwache und vermeintlich nicht gesellschaftsfähige. Auch Kinder. Oder dann die geistlich Armen, also die, die mit leeren Händen zu Gott gekommen sind und alles von ihm erwarten. Sünderinnen und Sünder. Und dann die Kranken, Belasteten und Überforderten. Die, die an der Welt leiden und trauern. Das Unscheinbare ist auch in dem Gleichnis von Jesus im Mittelpunkt gestanden, wo er vom Kommen von der neuen Welt von Gott berichtet. Das Gleichnis vom Senfkorn zum Beispiel. Und überhaupt das Wachstumsgleichnis. Und damit hat Jesus deutlich gemacht, was ihr jetzt seht und erlebt, das ist nur der Anfang. Noch nicht das Ziel. Erst ein Zeichen von dem, wo kommt, wo am Kommen ist. In der Welt passiert unsäglich Schreckliches. Aber gebt die Hoffnung nicht auf. Seid neugierig, erwartet Grosses, erwartet es von Gott. Der zweite Vers, der knüpft im Kapitel 4 ab Vers 9 und 10. Dort ist davon die Rede, dass das Volk in seiner Not schreit, wie eine Gebärende in der Wehe. Und damit ist hier gemeint, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, dann sind die Wehe und dann ist die Notzeit vorbei. Es ist also begrenzt, eine begrenzte Zeit. Gott setzt ihr ein Ende, es kommt eine Wende, eine neue Zeit. Die Frau und die Geburt von einem Kind. Schon gleich hat die junge christliche Gemeinde das Weihnachtsgeschehen damit verbunden. Und drin, trotz Not und Leid, das Zeichen für die Zeitenwende gesehen. Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Gott hat das Heft fest in seinen Hängen, sagt der Prophet und bezeugen die ersten Christinnen und Christen. Gerade auch angesichts von einer Realität, die dem entgegensteht, wie wir aus unserer eigenen Erfahrung auch wissen. Und Vers 3 bringt uns dann wieder zurück zum erwarteten Herrscher. Als Hirt wird er charakterisiert. Ganz ein typisches Bild für die damalige Zeit. Führen, schützen, versorgen. Das sind Kennzeichen von der Arbeit von einem Herrscher, von einem König. Der, der kommt, wird im Auftrag von Gott und in seiner Kraft das Amt vom guten Hirt ausüben. Als sein Stellvertreter auf der Erde. In engster Verbundenheit mit ihm. Und im Unterschied zu den bisherigen Regenten wird er seine Sache gut machen. Die Menschen finden Ruhe und ein sicheres Zuhause. Auch hier gehen unsere Gedanken zum Neuen Testament und zu Jesus, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Der Hirte, der die Schafe auf saftige Weide führt und von der Weide zurück in sicher Stall. Der das verlorene Schaf sucht, bis er es findet. Der Hirte, Jesus, sichert den Schaf das Leben. Was sie zum Leben nötig haben, besorgt er. In diesen drei Versen finden wir verschiedene Hoffnungsbilder und Zeichen. Gottes Vorliebe für das Unscheinbare. Die Geburt von einem Kind als Anfang von einer neuen Zeit und der gute Hirte. In der Papua-Sprache gibt es kein Wort für Hoffnung. Und sie umschreibt es mit dem Ausdruck «durch den Horizont sehen». Hoffnung als «durch den Horizont sehen». Mir gefällt das Bild. Und häufig genug macht uns das, was wir hier sehen, eher hoffnungslos als hoffnungsvoll. Und dann wünschten wir, weiter können zu sehen, eben durch den Horizont durch. Die Botschaft von Micha, aber auch das Weihnachtsgeschehen und das Leben von Jesus reissen den Horizont zumindest ein bisschen auf. Und die Augen vom Glauben sehen durch in die Wirklichkeit von Gott. Eine Wirklichkeit, die aber nicht einfach weit weg von uns ist, sondern ganz nah und Kraft hat, uns zu berühren und zu verwandeln. Von Hoffnungslosen zu hoffnungsvollen und von Hoffnung und Hoffnung verschenkenden Menschen. Zu Menschen, die aus dieser Hoffnungskraft heraus nicht resignieren, sondern dranbleiben. Und in dieser Welt so handeln, als wäre die Neue schon da. Als wäre die Neue schon da. Zum Beispiel, indem wir selber anfangen, Frieden stiften. Und damit sind wir beim dritten Kennzeichen. Frieden stiftend. Anders als die meisten Übersetzungen, auch wenn die Übersetzung, die ich hier gelesen habe, und darum habe ich sie in eckige Klammern geschrieben, kann man auch lesen, es wird Friede sein. Also nicht er wird Frieden machen, sondern einfach es wird Friede sein. Und wenn wir so übersetzen, sagt der Prophet voraus, der Friede gegen Assyrien kommt nicht durch einen erwarteten Friedenskönig, sondern durch Herrscher und Anführer und Fleisch und Blut und eben doch Waffengewalt. Das kennen wir doch. Willkommen in der Realität. Willkommen in unserer Gegenwart. Das ist doch unsere Welt. Mit brutaler Gewalt versucht man, die eigenen Ziele durchzusetzen. Der Stärkere gewinnt, Verlust, auch wenn es Unbeteiligte sind, gehören halt dazu. Der verheißene Frieden von Gott hat die Welt noch nicht erfüllt. Die Welt, wir leiden am Unfrieden. Auch am Unfrieden immer wieder in der eigenen kleinen Welt. Und es wäre weltfremd, über die Realität, wie sie ist, hinwegzuschauen und sie nicht wahrzuhaben. Das ist Teil von dem, was vor dem Horizont ist, wo ich vorhin davon geredet habe. Das ist unsere Wirklichkeit, wo wir uns drinnen bewegen. Trauer kennzeichnet eine adventliche Haltung. Trauer, die die Realität nicht verdrängt, sich von ihnen aber auch nicht lähmen lassen. Darum auch Hoffnung. Hoffnung, die durch den Horizont sieht. Sie lässt uns kleine Zeichen von Gottes Frieden jenseits von diesem Horizont entdecken. Und immer wieder auch vor diesem Horizont. Gott sei Dank. Und so motivieren Trauer und Hoffnung im Namen von Gott, im Namen von Gottes Frieden, Situationen anfangen zu verändern. Und sie leiten an, schon in dieser Welt, in der Kraft von seinem Frieden, so zu handeln, als wäre die neue Welt da und Frieden zu stiften. Können wir das? Nicht aus eigenem Vermögen, nur zusammen mit Gott. Mit Christus, dem ersehnten Friedensbringer. Wir dürfen und sollen mittun mit ihm. Denn, auch das weiss der Prophet, letztlich ist er allein der, der Rettung schenkt und Frieden schafft. Vielleicht ist euch aufgefallen, hier im Vers 5, plötzlich kommt wieder der er vor. Zuerst ist die Rede von wir und dann nachher wieder von er. Also kein Mensch, auch nicht wir, aber mit uns. Wie ein Sommerkorn legt der Friede in unsere Herzen. Stark und tragfähig und fängt an, die Welt zu verwandeln. Das muss uns im Moment genügen. Mehr ist noch nicht. Aber das ist nicht nichts. Zeichen von Gottes Kommen, Zeichen von seiner neuen Welt. Kleine Anfänge von Gottes grosser Geschichte. Trauernd, hoffnungsvoll, friedensstiftend. So, dünkt es mir, können wir im Advent leben. Amen.